herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug. Heute nicht aus dem Kapuzinerhain in Ravensburg. Ich sag gleich, wo wir gerade sind. Mein Name ist Fabian Bingenheimer. Ich bin ehrenamtlicher Vorstand im Kapuziner und hauptberuflich Innovationsmanager. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft, mit dem Positiven, mit dem, was wir selbst verändern und beeinflussen können. Aber heute sprechen wir über ein Thema, das können wir nicht so ganz selber beeinflussen. Das betrifft uns aber alle. Und ich glaube, über dieses Thema sprechen wir vielleicht ein bisschen zu wenig. Nämlich über das Themenfeld Tod, Sterben, Abschied und die Frage, wie wir auch damit leben können. Und das Gute daran ist auf jeden Fall, dass es Menschen gibt, die sich hier vor Ort mit diesem Thema auseinandersetzen und dass wir im Zweifel nicht unbedingt alleine gelassen sind, wenn wir Hilfe brauchen. Meine heutigen Gäste wollen mit ihrer Gesprächsreihe zum schönen Tod einen offenen Raum schaffen. Nicht düster, nicht belehrend, nicht therapeutisch, sondern persönlich, ruhig, ehrlich und vielleicht auch leichter, als man erwartet. Claudia Casagranda bringt als Fotografin und Hospizbegleiterin einen künstlerischen und menschlichen Blick auf Übergänge mit. Conny Lavatsch bringt Erfahrung aus Hospiz- und Palliativarbeit mit. Gemeinsam laden sie Menschen dazu ein, über Fragen zu sprechen, die oft lange unausgesprochen bleiben. Herzlich willkommen, Claudia und Conny.
Hallo.
Hallo.
Genau, und Claudia, wir sind auch hier gerade bei dir im Studio, da haben wir uns jetzt getroffen, um eben über genau diese Themen zu sprechen. Vielleicht erstmal eine persönliche Frage an euch beide. Wie seid denn ihr mit dem Thema Tod, Sterben, also Tod, Sterben und Abschied in Berührung gekommen, Claudia?
Also bei mir ging es schon ziemlich früh los mit dem Tod. Mein Vater ist gestorben, als ich 6 war, und so über mein Leben verteilt sind wirklich sehr, oder doch ziemlich viele Menschen schon gestorben. Aber dass ich mich wirklich so angefangen habe, so richtig damit auseinanderzusetzen, das war nach dem Tod von meiner Mutter vor, ich glaube, 8 Jahren jetzt. Mhm. Und ich habe dann 18, 17 ist sie, glaube ich, gestorben, und 23 habe ich dann die Fortbildung zur ambulanten Sterbebegleiterin gemacht. Das hatte ich irgendwie schon eine ganze Weile im Kopf, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut, habe es dann aber trotzdem gemacht, und es war ein ziemlich guter Schritt, vor allen Dingen, weil nicht vor allen Dingen, andersrum formuliert, ich hätte mir gewünscht, ich hätte es früher schon gemacht, weil dann hätte ich meine Mutter anders mitbegleiten können, weil ich mit ganz vielen, also ich wäre nicht so sprachlos gewesen und auch nicht so, ich hätte einfach mehr Sachen gewusst. Das wäre einfacher gewesen, wobei, einfacher wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, es wäre anders gewesen.
Ja. Ja. Conny, wie war das bei dir? Gab es da einen persönlichen Einstieg oder?
Na, bei mir war es ganz anders. Ich bin eher über die berufliche Schiene eingestiegen. Ich bin eigentlich Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe in meiner Arbeit ganz schnell gemerkt, dass ich häufig die Patienten am Lebensende begleite, die eben am Lebensende sind. Mhm. Und habe gemerkt, dass meine KollegInnen das gerne sozusagen an mich abgeben. Und dann habe ich festgestellt, dass das was ist, was ich gern mache, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, aber weil ich immer davon ausgegangen bin, was würde ich denn vielleicht am Lebensende wollen und wie würde ich gepflegt werden wollen. Mhm. Und so ist das eigentlich gekommen, dass ich da irgendwie mich engagiert habe.
Claudia, du kommst ja aus der Fotografie, also aus einer Arbeit, die irgendwie Momente festhält. Hat dich das Thema Vergänglichkeit dadurch schon länger begleitet?
Ich würde sagen, dass ich letztlich deswegen angefangen habe, Fotos zu machen. Ich habe ganz früh mit einer Kamera einfach nur Schnappschüsse gemacht, die waren wirklich nicht gut. ich habe irgendwann gemerkt, dass ich Dinge festhalten möchte, die irgendwie konservieren. Und das kam aber erst, nachdem ich wirklich angefangen habe zu fotografieren, dass mir das aufgefallen ist, dass das ursprünglich schon mal der Grund war, die Kamera in die Hand zu nehmen. Und tatsächlich beschäftige ich mich jetzt mit der Arbeit tatsächlich aktiv mit Übergangsprozessen. Nicht zwingenderweise direkt beim Tod, aber es gibt ja auch ganz oft im Leben Übergänge, wo was Altes sterben muss, um das, was Neues entstehen kann. Und damit beschäftige ich mich gerade auch ziemlich viel mit der Fotografie, mit mir selber, aber auch mit hauptsächlich Kundinnen. Mhm.
Conny, du hast gerade schon gesagt, du hast die fachliche Erfahrung aus der Hospiz- und Arbeit und dem Palliativkontext. Was hat denn diese Arbeit an deinem Blick auf das Leben verändert?
Wahrscheinlich alles. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man ganz häufig von Menschen, die man begleiten darf, lernt, im Hier und Jetzt zu leben. Mhm. Und ich glaube, so ganz viel kann man gar nicht konservieren, sondern dass es tatsächlich geht um diese einzelnen Momente und dass es häufig keine ganz großen Momente sind, die in Erinnerung bleiben, sondern vielleicht eher auch manchmal so ganz stille und kleine Momente, die aber umso wichtiger sind.
Also als ich mich gefragt habe, hey, können wir hier so einen Podcast über Tod aufzeichnen, da habe ich erstmal so gedacht, oh, weiß gar nicht so richtig. Also ne, ich bin jetzt irgendwie so nicht mehr Mitte 30, sondern Ende 30 und mein Bewusstsein über die eigene Vergänglichkeit hat in den letzten Jahren irgendwie an Schärfe gewonnen. So. Und darum ist es auch ja jetzt nicht unbedingt das einfachste Thema für mich, da so zum drüber sprechen. Und als ich mich jetzt damit beschäftigt habe im Vorfeld, habe ich gemerkt, aha, also ich hatte jetzt im Vergleich zu dir, Claudia, gar nicht so viele sehr enge, sehr emotionale Erfahrungen mit Tod bisher gehabt. Und das heißt auch, dass meine Meinung oder mein Erfahren darüber noch gar nicht geprägt ist. Und dementsprechend habe ich jetzt vielleicht auch ganz viele Fragen, die für euch vielleicht, weiß nicht, total offensichtlich sind oder auch nicht. Ich weiß nicht, wir werden mal sehen, wie das so ist. Also ich glaube, vielen Leuten fällt es weiterhin total schwer, über Tod und über Sterben zu sprechen, obwohl es ja eigentlich das Sicherste ist, was uns allen bevorsteht. Wie ist da euer Erfahren?
Du meinst jetzt persönlich oder?
Nee, wenn ihr mit Leuten sprecht, ja, in so einer Sterbebegleitung, im Hospiz, in der Palliativkontext, fällt es Leuten schwer, über Tod und Sterben zu sprechen? Oder bin ich da jetzt nur so ein Individual?
Ich glaube, den meisten Leuten fällt es schwer, bloß wenn es dann wirklich drum geht. Also vor allen Dingen, wenn dann wirklich klar ist, da stirbt jemand, da muss man sich mit dem Tod auseinandersetzen. Also ich habe es jetzt hauptsächlich also eher mit den Angehörigen zu tun. Mhm. Da wird aber dann eher über das Leben gesprochen, über das Leben, weil mir dann immer viel erzählt wird, wie die Person so war. Dazu muss ich sagen, ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Begleitung gehabt. Ja? Aber da war es meistens so, dass ich hauptsächlich eher die Angehörigen betreut habe, weil die am Gehen waren, wirklich meistens schon gar nicht mehr ansprechbar waren. Aber die ansprechbar waren, da habe ich die Erfahrung gemacht, die haben auch nicht über den Tod gesprochen. Das war auch eher so im Hier und Jetzt. Und auch was mich selber betrifft ist, mir fällt es überhaupt nicht schwer, so über den Tod zu sprechen. Aber ich habe zum Beispiel da vorne so ein Buch liegen, das seht ihr natürlich jetzt nicht im Podcast, ja. Das ist so ein Buch, das ist wunderschön gestaltet. Und da sind Interviews drin von Menschen, die gestorben sind. Und das kann ich wirklich nur in Etappen lesen, weil du liest es und diese Menschen sind so lebendig, auch anhand der Fotos, die da drin sind. Mhm. Nur dann ist es plötzlich nicht mehr abstrakt, weil irgendwann hört die Geschichte auf. Oder irgendwann hört das Interview auf. Und das ist was ertrage ich auch sehr schwer, während jetzt so über den Tod im Allgemeinen zu sprechen. Oder die Fragen, die wir jetzt vorbereitet haben, sowas wie stelle ich mir meine Beerdigung vor? Darüber fällt es mir jetzt total einfach zu sprechen. Aber das ist auch das einfach Abstrakte, das ist noch weiter weg. So.
Wir nähern uns eurem Format dann gleich. Aber jetzt erstmal noch so ein bisschen allgemeiner kurz. Claudia, du hast es angesprochen. Das Buch heißt, wenn ich jetzt hier das Richtige gegriffen habe, Wer bist du? Tod. Und ist von Sonja Hartwig und Nora Klein. Nur für die, die es interessiert, falls sie das nachgucken wollen, ist bei Hartmann Books erschienen.
Genau. Und das ist mega schön gemacht. Also so.
Conny, was ist da deine Erfahrung? Warum fällt es Leuten schwer, über Tod und Sterben zu sprechen?
Erstmal würde ich sagen, willkommen im Club. Ich glaube, es fällt allen schwer, spätestens dann, wenn es konkret wird. Und ich glaube, es fällt Menschen so schwer, weil es ja dieser endgültige Abschied ist. Also das ist ja was wir uns tatsächlich auch geistig nicht vorstellen können, eine Welt ohne uns. Also wann immer wir auf die Welt blicken, blicken wir ja sozusagen durch unsere Augen auf diese Welt. Und ohne uns ist schwer vorstellbar. Das heißt, es ist sozusagen der größte Verlust, den es gibt.
Und glaubst du, dass der Tod wirklich so ein Tabuthema ist an und für sich oder reden wir nur oft im falschen Moment mit den falschen Worten oder irgendwie gar nicht darüber, weil wir eher Angst haben, was falsch zu machen?
Ich glaube, wir haben oft Angst, was falsch zu machen. Das würde ich tatsächlich auch sozusagen aus meiner Laufbahn sagen, dass ich, also ich mache das jetzt schon viele, viele Jahre und ich war früher viel zu ängstlich, bestimmte Dinge anzusprechen mit Menschen, die vielleicht schon weit an ihrem Lebensende waren. Und das war gar nicht zwingend die Angst desjenigen, der gestorben ist, sondern meine eigene Angst. Und ich erlebe es ganz, ganz unterschiedlich. Also ich erlebe Menschen, die das ganz klar auch artikulieren können. Also ich war jetzt am Wochenende im Hospiz und da ist ein älterer Herr gestorben und der hat am Samstag noch gesagt, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und genau, der ist damit sehr würdevoll umgegangen, finde ich. Und das ist natürlich nicht allen möglich, aber ich glaube schon, es ist ein großes Tabuthema, weil das natürlich auch was ist, was sehr in den letzten Jahrzehnten hinter verschlossenen Türen immer passiert ist in Deutschland mit unserem Gesundheitswesen und so. Und dass wir ein bisschen verlernt haben, dass der Tod für uns alle dazugehört. Also das, was du gesagt hast, ne, das ist die einzige Gewissheit, die wir haben, ist, dass wir alle sterben werden. Und genau, vielleicht ist es für manche nicht mehr so weit weg. Und es ist aber nicht zwingend so, dass hochaltrige Menschen sich diesem Thema unbedingt leichter zuwenden. Manchmal ganz im Gegenteil.
Okay, okay. Das heißt, es muss nicht unbedingt so sein, dass ich, wenn ich älter werde, dann da einen besseren Zugang dazu habe. Das ist nicht gegeben, irgendwie durch unser Älterwerden in sich. Okay, was ist denn der Unterschied zwischen Angst vor dem Tod und Angst vor dem Sterben? Denn ihr habt jetzt, gerade bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, schon diesen Unterschied gemacht und mich da so rückgefragt. Und drum die Frage direkt wieder zu euch zurück.
Also ich würde tatsächlich sagen, Angst vorm Tod ist diese Ungewissheit, was kommt danach? Ich glaube, das macht sehr vielen Menschen Angst. Ich finde es spannend, dass alle Weltreligionen arbeiten mit einem Bild, was passiert nach dem Tod. Und ich glaube, nicht ohne Grund sozusagen gibt es diese Bilder. Und Angst vorm Sterben ist für mich und aus dem, was ich erlebt habe, eher so dieses, was auch, finde ich, viel mit Würde zu tun hat. Also was passiert im Sterben? Wie werde ich behandelt? Wie abhängig bin ich? Wer kümmert sich um mich? Darf ich sozusagen in all meiner Individualität sterben? Oder muss ich mich an irgendeinen Plan B halten sozusagen? Die meisten Menschen haben natürlich Angst davor, mit Schmerzen zu sterben. Also ne, wie gut sozusagen bin ich gepflegt, umsorgt und wie gut sind vielleicht auch meine Symptome gelindert? Oder eben auch vielleicht, wie groß ist meine Angst im Sterben?
Da fällt mir gerade ein, eine Freundin von mir, die ist gestorben an Krebs vor 4 Jahren oder sowas. Und sie hat zu mir gesagt, also sie hat sich auch wirklich sehr mit dem Sterben auseinandergesetzt. Die hat auch viel, wie nennt sich das nochmal, dieses buddhistische Schweige,
keine Ahnung.
Gut, es gibt so eine Schweigemeditation, wo man in so Klöster geht, wo man eine Woche nicht spricht. Mhm. Das hat sie mehrfach gemacht, eben auch für die Auseinandersetzung. Und sie hat irgendwann gesagt, sie hat überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod. Sie hat sich damit wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt, aber sie hat panische Angst davor, dass sie alleine sterben muss. Das war dann tatsächlich auch noch zu Corona-Zeiten.
Also dieser Moment dann.
Ja, und das war eben auch zu Corona-Zeiten. Und sie hatte einfach Angst, dass sie dann alleine in dem Zimmer liegt und dass sie da niemand hat, der bei ihr ist. Letztlich war eine Freundin bei ihr, das wusste ich dann und das fand ich auch wirklich sehr schön. Und das ist aber auch was ich mittlerweile so sagen kann. Ich habe früher, als ich jünger war, mal gesagt, ich habe keine Angst vorm Sterben, ich habe nur Angst vorm Tod, eben wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen, wie du vorhin gesagt hast, Conny, so dieses, ich kann mir eine Welt ohne mich nicht vorstellen. Okay, das hört sich jetzt sehr
egozentrisch.
Danke, genau so an, aber so meine ich es nicht, aber eben, weil das ist ja die einzige Vorstellung, die ich so habe. Und dann aber irgendwann habe ich eben auch so viele Menschen erlebt, wie es beim Sterben erlebt. Und als sie das dann gesagt hat, auch dieses, ja, so Angst davor, dass sie alleine ist, da habe ich dann auch gemerkt, nee, der Tod selber ist es wirklich bei mir auch nicht mehr. Aber eben dieses Sterben, weil ich auch nicht weiß, genau, tut's weh, wie ist es? Und vor allen Dingen, es kann mir ja wirklich niemand sagen, wie der Übergang ist, wie sich das anfühlt. Und ja, was denkst du, Frage zurück an dich? Ich meine, wie ist es bei dir jetzt spontan? Gedanken hast du dir ja offensichtlich noch keine gemacht, oder?
Ob ich jetzt mehr Angst vor dem Tod habe oder Angst vor dem Sterben?
Ja,
schon vor beidem, weil ich würde eher sagen, dass in diesem Sterbeprozess dann zum Beispiel ja auch ich einfach hoffentlich in Anführungszeichen, dann ja auch Leute zurücklasse. Also weil wenn ich ja nicht alleine bin, heißt das ja, dass ich nicht alleine bin. Also lasse ich ja jemanden zurück. Und davor hätte ich auf jeden Fall schon auch Angst. Ne? So. Ja, das schon. Und ja, kann ich mir die Welt ohne mich vorstellen? Eigentlich schon. Und das finde ich dann auch gar nicht so schlimm, muss ich irgendwie sagen. Was ist denn euer Erleben? Was erlebt ihr denn häufiger? Dass Menschen zu früh über den Tod sprechen oder viel zu spät?
Gar nicht. Zu spät.
Spontan würde ich sagen, ein zu früh gibt's nicht.
Okay, ja. Warum?
Ja, weil es ja sozusagen jeden jederzeit treffen kann oder jede. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass es ein bisschen diese Berührungsängste nimmt, dieses drüber sprechen. Und natürlich kann man sagen, das ist alles nur theoretisch. Und trotzdem glaube ich, dass man so vielleicht sich auch ein bisschen sozusagen dann genauer damit auseinandersetzt, was sind denn meine Vorstellungen, was sind denn meine Wünsche oder auch das, was du gerade erwähnt hast, ne, diese Sorge um die, die zurückbleiben, was brauchst du denn, damit ich das Gefühl habe, die sind gut versorgt, muss ich mich noch um irgendwas kümmern, möchte ich denen was hinterlassen, was soll von mir übrig bleiben sozusagen, all diese Dinge, die spielen, glaube ich, mit eine Rolle, deswegen glaube ich, gibt es kein zu früh, aber die Erfahrung ist, dass es eigentlich häufig zu spät oder fast immer zu spät, auch weil Menschen sozusagen die ihre Gegenüber immer in Schutz nehmen wollen und nicht über diese Themen sprechen wollen, obwohl es, glaube ich, so wichtig wäre, drüber zu sprechen und klar zu haben, was brauchst, was will denn derjenige. Und ja, es kann sein, dass ganz viele Menschen das Bedürfnis haben oder die Angst haben, ich möchte nicht allein sterben. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die vielleicht genau das für sich sozusagen als, vielleicht sogar als Ideal haben. Also, und ne, das sozusagen, also je weniger ich weiß, sozusagen, was deine Vorstellungen sind, desto schwieriger wird es für mich, sozusagen dafür zu sorgen, dass das umgesetzt wird, was du brauchst. Weil dafür muss ich ja mit dir drüber gesprochen haben, um zu wissen, willst du eher allein sein? Wer soll bei dir sein? Was ist wichtig für dich? All diese Dinge.
Und das heißt ja natürlich, dass man auch irgendwie in einen Prozess einsteigen muss. Für sich selber. Und auch für solche Prozesse braucht es irgendwie einen Rahmen und vielleicht auch Gesprächsformate und so weiter. Und genau das habt ihr ja vor mit eurer Gesprächsreihe, die ihr starten wollt. Die nennt sich Zum schönen Tod. Und was ist denn da die Grundidee dieser Gesprächsreihe?
Ich würde sagen, den Tod nahbarer machen, den Tod mehr ins Leben holen. Kurz noch ergänzen zu dem, was gerade eben war, und dann sage ich auch noch kurz dazu was. Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass es für Menschen zum Beispiel viel einfacher und auch schöner in Anführungszeichen ist, eine Beerdigung auszurichten, wenn sie wissen, dass das im Sinne von der Person ist. Es ist einfacher für die Zurückgebliebenen, weil sie wissen, sie tun es im Sinne, und das ist irgendwie, das fühlt sich gut an, das tatsächlich dann auch so zu machen. Ja, und dann nochmal wirklich in gemeinsamen Erinnerungen schwelgen, wissen, dass das genau das Lied war, das er sich gewünscht, der er oder sie sich gewünscht hätte, zum Beispiel. Und jetzt eben zu der Gesprächsreihe, nahbarer machen, mehr ins Leben holen. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, als meine Mutter gestorben ist, die hat schon ein paar Jahre vorher sich angefangen vorzubereiten. Vorzubereiten im Sinn von, sie hat zu mir gesagt, Claudi, räum mal den Keller aus. Ich so, oh Mama, ich meine, das Zeug liegt doch da gut. Dann hat sie angefangen zu renovieren. Ich habe immer gemeint, Mama, jetzt nimm doch das Geld und fahr in Urlaub. Warum schleifst du jetzt den Boden ab? Und sie meinte, Claudi, ich war in meinem Leben noch nie gerne im Urlaub und ich möchte euch die Wohnung schön hinterlassen. Und das wollte ich alles nicht wissen. Im Nachhinein dachte ich mir, voll schön, dass meine Mutter die Wohnung schön gemacht hat. Ich meine, das mit den neuen Tapeten an der Wand hätte sie auch lassen können. So. Aber ich fand es voll gut, dass sie aufgeräumt hat, was sie aufräumen konnte, irgendwie die Unterlagen sortiert waren. Und ich habe es nur so bereut im Nachhinein, dass ich mich nicht mit ihr zusammen hingesetzt habe und mit ihr drüber gesprochen habe. Weil ich hätte heute wirklich Fragen an sie eben auch, warum sie sich da jetzt mit auseinandergesetzt hat, ob sie Angst gehabt hat oder wie sie überhaupt, was sie für eine Einstellung zum Tod hatte, eben um auch vielleicht an den Prozess, den sie später hatte, wo ich gar nichts von ihr wusste, um es für uns beide eben hätte einfacher machen können. Und das ist zum Beispiel was ich ganz oft mitkriege, dass wenn die Eltern älter werden und sterben oder krank werden, ist es plötzlich so, hoppla, die Mama ist krank. So wie bei mir, ich meine, meine Mutter war 79, ist jetzt kein Alter, wo es jetzt total überraschend kommt, aber plötzlich ist für alle so, ach, da ist er ja, der Tod. Was mache ich denn jetzt damit? Und dann ist totale Panik und dann geht es auch gar nicht mehr großartig erstmal um die Person, sondern da muss man sich erstmal um alles kümmern, man muss sich da erstmal einfinden. Und das wäre mir jetzt zum Beispiel ein totales Anliegen, dass es dann nicht so ein totaler Schock plötzlich ist. Ja? Und ich meine, da rede ich jetzt von alten Menschen oder älteren Menschen. Der Tod trifft ja auch Junge, aber ich glaube, das ist, und dann der Schock ist eh immer da, aber ich denke, es ist trotzdem, wär für mich ein, oder ist für mich ein Wunsch, dass das mehr im Alltag so ist, dass das nicht plötzlich so ein Schock ist.
Ja, und ich glaube, also deine Mutter hat ja schon die Tür aufgemacht, ne, für diese Themen. Und trotzdem fällt es einem, wenn man persönlich davon betroffen ist, so unglaublich schwer. Und das kenne ich von mir selber auch. Also all das, was im beruflichen Kontext vielleicht ganz gut geht und wo ich für Familien vielleicht auch manchmal unterstützen kann, ist auf einmal was ganz anderes, wenn einen das persönlich betrifft. Also ne, wenn das die eigene Familie ist, wenn das die eigenen Eltern sind. Und da steht man und denkt, okay, ich weiß das ja alles und trotzdem ist es so unglaublich schwierig, weil es natürlich was mit Verlusten zu tun hat und dass man ja eigentlich auch schon Abschied nehmen kann und vielleicht auch muss, solange noch jemand am Leben ist. Also eben diese Momente zu genießen zum Beispiel.
Also ich fand den Titel dieser Gesprächsreihe zum schönen Tod, den fand ich stark, aber auch so ein bisschen provokant. Gibt es überhaupt sowas wie einen schönen Tod?
Gute Frage. Das ist eine der Fragen, die wir eventuell in diesem Abend besprechen
okay.
wollen.
Ja, gut. Okay.
Also was heißt besprechen wollen? Das Format soll ja nicht so sein, dass wir Fragen vorgeben und das wird dann irgendwie in der Gruppe besprochen. Aha. Wir haben uns nur so überlegt, dass wir eben ein paar Fragen auslegen, so als Einstieg.
Ja.
Und die Idee war, dass die Menschen durch den schönen, jetzt greife ich voraus, ja, durch den schönen Garten wandeln, sitzen dürfen, wo wir die Veranstaltung machen und sich über diese Fragen austauschen. Sie können die nehmen oder was anderes und eine oder sich so unterhalten, wie sie natürlich wollen. Aber eben eine dieser Fragen ist auch, gibt es einen schönen Tod?
Ja.
Aha. Gute Frage.
Was meint ihr denn in dem Kontext vielleicht mit schön und was vielleicht auch nicht? Geht es da eher um Schönheit, um Würde, um Frieden, um Begleitung oder was steht denn hinter diesem Schön?
Ich glaube tatsächlich, dass dieses Schön für jede Person was ganz Eigenes und Individuelles ist. Und in meiner Fantasie hat das ganz viel mit Würde zu tun, aber das ist vielleicht für jemand anderes ganz anderes. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie wir sozialisiert sind, ne? Also ist es was, wo Familie dabei ist? Ist es was ganz Individuelles? Geht es schnell und schmerzlos? Ist ja was viele sich wünschen. Aber die Frage ist ja immer, ne? Also wer beurteilt das auch? Mhm. Also was vielleicht für denjenigen, der stirbt, ein schöner Tod ist, ist ja nicht zwingend für die Angehörigen vielleicht schön. Die hätten sich vielleicht was ganz anderes vorgestellt.
Was mir gerade noch einfällt, wenn du sagst, dass du es ein bisschen provokant findest. Mir ging es auch lange so, das Wort schön in Verbindung mit Tod oder Sterben zu bringen. Das heißt ja auch oft, es war so eine schöne Beerdigung. Oder heißt das tatsächlich öfters, ja. Oder ich habe auch schon ganz oft gesagt, irgendwie das und das war schön oder die Begleitung war schön. Und jedes Mal bin ich dann selber über das Wort gestolpert. Habe mich dann auch selber wieder reflektiert oder auch, wenn ich gerade ein Gespräch hatte, mich gefragt oder das in den Raum geworfen, darf man da jetzt überhaupt schön sagen? Ja, und es kam immer wieder das Feedback, vor allem von Menschen, die auch Sterbebegleitung machen zum Beispiel, die gesagt haben, doch, ja. Weil vor allem viele sagen dann halt auch, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, es ist letztlich was Schönes, jemand hinüber zu begleiten. Weil man, das kann man ganz schlecht erklären, man kriegt irgendwie auch was zurück. Man ist da und kriegt was zurück. Und das ist irgendwie schön, genauso wie eine Beerdigung schön sein kann, wenn man nochmal zusammen lacht und zusammen weint, aber eben ein bisschen losgelöst von dem Begriff schön, wie man es halt normalerweise definieren würde, ja, ich meine, oder auch, ist jetzt ein Grab schön, weil das Blumenarrangement schön ist, ja und nein, ja, so, aber ich glaube, das kann für jemand, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, durchaus provokant klingen, ja, das habe ich so noch überhaupt nicht gesehen, tatsächlich.
Mal so zu dieser Gesprächsreihe ein bisschen zurück. Vielleicht könnt ihr den Zuhörern ja mal so ein paar Hard Facts da dazu geben. Ihr plant den ersten Abend, wenn ich das richtig verstanden habe, in einem geschlossenen, blühenden Garten. Warum war denn euch dieser Ort wichtig?
Für uns war der Ort wichtig, weil wir auch einen Kontrast setzen wollten zu diesem Thema, was ja für viele sehr schwer ist. Und wir dachten, durch einen schönen, blühenden Garten im Frühsommer kriegen wir einen leichten Kontrast gegeben. Und vielleicht wird es dann ein bisschen einfacher, über dieses Thema zu sprechen.
Ja, und es war tatsächlich auch noch die Überlegung mit dem Übergang. Also wenn man wirklich von Übergängen redet, es sind ja auch die Jahreszeiten da. Im Winter stirbt alles, fährt runter und im Frühling geht es wieder los. Mhm. Und so ist ja eigentlich in allen Übergängen und keiner von uns, auch die Religionen nicht, wissen, was nach dem Winter kommt. Ja, und das ist irgendwie, der Frühling kommt immer.
Der Frühling kommt immer. Wir zeichnen heute am 12. Mai unser Gespräch auf. Wann findet denn dieser erste Abend von eurer Gesprächsreihe zum schönen Tod eigentlich statt?
Am 28. Mai.
Am 28. Mai, okay, da muss ich mich ja richtig sputen, dass ich die Folge dann auch schnell publiziert bekomme.
Ja, bitte. Aber mach's schön.
Ja, wir geben uns ja hier gemeinsam Mühe. Wo findet denn das dann so im Detail statt, mit Adresse und so? Oder wo kann man denn noch mehr Infos bekommen?
Also Infos über uns. Der Garten ist in der Banneckstraße oben bei der Veitsburg.
Okay.
Die Adresse würden wir dann bei Bedarf auf jeden Fall so dann weitergeben. Also es wäre auf jeden Fall schön, wenn jemand Interesse hat, der kommen möchte, der oder die, dass er sich bei uns meldet, damit wir auch so ein bisschen einen Überblick haben, wie viele Menschen kommen. Weil wir jetzt auch schon tatsächlich einige Anmeldungen haben, aber auch gesagt haben, zu voll soll es auch nicht werden.
Aha, ihr wollt jetzt nicht 200 Leute da sitzen haben.
Och. Das wäre jetzt.
Okay, dann müsst ihr euer Konzept nochmal so ein bisschen anpassen.
Okay. Also, dass wir einfach ein bisschen einen Überblick haben, wie viele Leute an dem Abend kommen. Vor allen Dingen, weil wir auch gesagt haben, das soll tatsächlich, wenn es regnet, wird es nicht stattfinden. Ah. Wir haben einen Ausweichtermin, weil wir schon auch gesagt haben, dass wir wirklich gerne das draußen machen möchten. Falls es am zweiten Ausweichtermin dann auch ins Wasser fallen wollen würde, dann haben wir einen schönen Ausweichtermin, einen Ausweichort für drinnen.
Okay.
Genau, und für alle, die vielleicht am 28. Mai noch nicht kommen können, es soll und wird hoffentlich Folgetermine geben, wo wir dann sozusagen auch immer bekannt geben würden, wo wir sind, weil wir schon auch gern sozusagen die Orte wechseln wollen, um ein bisschen anderen Input auch zu kriegen. Genau, und es sind alle herzlich willkommen, egal ob alt oder jung, ob Vorerfahrung oder nicht. Jede und jeder soll sich angesprochen fühlen, im besten Fall.
Und wo kriege ich da jetzt so im Detail Infos? Ihr habt gesagt, ihr meldet euch bei uns. Jetzt kennen euch ja vielleicht nicht alle und haben nicht so den direkten kurzen Draht oder eure Handynummer zum Anrufen.
Das weiß ich jetzt nicht. Hast du da irgendwie bei dem Podcast noch irgendwie was, wo du die E-Mail-Adresse hinschreibst?
Genau, wir können in die Shownotes auf jeden Fall mal E-Mail-Adressen reinpacken.
Und ansonsten über Casa Granda Foto kann man mich
definitiv auch. Okay, kann man dir tatsächlich einfach individuell eine E-Mail schreiben zum Beispiel.
Ich würde gerne, ich weiß nicht, ob du das, ich greife immer ganz gern voraus, ich weiß nicht, ob du das in der Frage noch hast. Prinzipiell haben wir uns überlegt, dass es ein fortlaufendes Format sein soll und eben am ersten Abend wirklich erstmal ganz frei nur sprechen, miteinander sprechen, mal schauen, wie es sich entwickelt. Und wir hatten uns überlegt, dass eben mal schauen, wie sich es entwickelt und dass wir es eben gerne weitermachen wollen würden, aber mal schauen, wie das dann läuft. Vielleicht bleibt es bei einem Gesprächsformat, vielleicht gibt es noch irgendwelche Angebote darüber hinaus, das wird sich dann weisen tatsächlich, ja.
Ihr habt es gerade schon mal so ganz kurz angesprochen, das soll dann ja auch nicht als klassischen Vortrag ablaufen, ihr habt kein festes Programm, sondern ihr wollt erstmal mit diesen Gesprächskarten starten, die hattet ihr mir mal so als E-Mail-Entwürfe, glaube ich, so ein bisschen zugeschickt und da vorne liegen auch welche auf dem Tisch. Genau, und jetzt habe ich natürlich meine Frage vergessen. Ah ja, genau. was kann denn eine gute Frage öffnen, was einen Vortrag vielleicht nicht öffnen kann? Weil ich glaube, du hältst ja, Conny, auch sonst Vorträge zu diesem Thema.
Ja, auch, aber nicht nur, genau. Naja, ein Vortrag, würde ich sagen, transportiert ja auch immer meine eigenen Vorstellungen. Und also bei dem Thema gibt es ja nicht logischerweise nicht nur meine Vorstellungen, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche. Und wir wollten eben gerade den Raum öffnen, dass Leute sich auch sozusagen mit sich selber beschäftigen dürfen. Wer will, darf ins Gespräch gehen. Wer mag, kann auch nur zuhören, wenn das vielleicht für die einen oder den anderen am Anfang vielleicht auch zu viel ist. Einfach mal auf sich wirken lassen. Und wir glauben schon durch diese Fragen, auch wenn vielleicht Menschen, die sich gar nicht kennen, miteinander ins Gespräch kommen, dass dann so eigene Werte und Vorstellungen vielleicht auch nochmal konkreter werden, weil im besten Fall fragt das Gegenüber natürlich nach, ne, was meinst du damit, Claudia? Was ist denn jetzt für dich persönlich ein schöner Tod? Und dann, ah ja, okay, für mich wäre das was ganz anderes. Also dass man dann vielleicht auch gemeinsam sozusagen ein bisschen tiefer in das Thema einsteigt.
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich eine Einstiegsfrage reicht, und dann das Gespräch auch weiterläuft, dass man gar nicht weitere Fragen braucht. Wobei ich finde, unsere Fragen sind super. Die darf man sich gerne alle angucken. Was mir bloß gerade noch einfällt, rückwirkend noch auf eins, was wir vorhin gesagt haben. Also es ist ja schon so, dass, ich weiß nicht, wie war die Frage? Warte. Aber ich gebe die Antwort auf die, oh Gott, jetzt habe ich mich verzettelt. Moment, 1, 2, 3. Also ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren das wirklich wieder mehr Thema geworden ist.
Du meinst es Tod.
Das Thema Tod, ja. Also ich habe zum Beispiel das Buch gekauft auf einer Messe. Wie heißt die nochmal? Leben und Sterben, glaube ich, in Freiburg. Und wo ist die noch?
Bremen.
In Bremen, aber die gibt es ja auch schon seit 15 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube, das Thema kommt gerade immer mehr, weil sich immer mehr Menschen damit beschäftigen. Ich denke, aus ähnlichen Gründen, wie wir das machen. Und wir sind jetzt auch neulich angeschrieben worden. Es gibt auch wieder von irgendwo in der Nähe vom Allgäu machen welche auch so eine kleine Messe, haben die letztes Jahr angefangen, die wollen es nächstes Jahr wieder machen. Also da passiert gerade schon auch relativ viel, habe ich so den Eindruck. Kann natürlich auch sein, dass ich mehr mitkriege, weil ich mich mehr damit beschäftige. Ist ja auch immer so in der Natur der Dinge, aber ich denke schon, oder was denkst du, oder wie siehst du das? Da ist gerade schon wieder mehr in den letzten Jahren passiert.
Also finde ich auch, es ist tatsächlich vor allem durch die ehrenamtliche Hospizbewegung ganz viel sozusagen Bewegung drin und es passiert mehr, dass der Tod wieder sozusagen mehr Normalität kriegt und mehr zum Leben dazugehört und trotzdem glaube ich noch, dass es, dass wir ganz viele Gesprächsreihen anbieten könnten zu diesem Thema. Weil, wenn die Leute sich mal trauen, über dieses Thema zu sprechen, ist es ganz auch, oft auch so, dass ganz, ganz viele Fragen aufploppen. Mhm. Also manche ganz praktischer Natur, ne? Wie geht denn das überhaupt und auf was muss ich achten oder keine Ahnung, um was muss ich mich als Angehörige kümmern. Aber manchmal sind es eben dann eben diese philosophischen Fragen oder spirituelle Fragen. Was will ich denn für mich? Ne? Fühle ich mich vielleicht eher dem Buddhismus zugehörig, wie du jetzt gerade vorher erwähnt hast, von deiner Freundin? Oder will ich so eine ganz klassische katholische Beerdigung oder was will ich denn überhaupt für mich?
Wenn ihr da so Leute einladet, über den Tod und über Sterben zu sprechen, ihr öffnet da ja schon auch ein sensibles Thema. Wie bereitet ihr denn diesen Gesprächsraum so dann vor, dass der sicher und respektvoll bleibt?
Also ich würde sozusagen das als unsere Aufgabe sehen, aber durchaus auch als Aufgabe sozusagen von jeder teilnehmenden Person, dass wir dann nicht nur irgendwie so einen Safe Space haben, sondern tatsächlich vielleicht sogar sowas wie einen Brave Space oder sogar noch mehr, dass man sozusagen mit all den Facetten sich auch zeigen darf und dass es gibt ja sowieso an der Stelle, würde ich mal behaupten, kein falsch und kein richtig, und dass man respektvoll einfach miteinander umgeht und sozusagen, dass jeder in seiner Haltung und seiner Meinung und vielleicht auch seinen vielen Fragezeichen und Unsicherheiten und Ängsten da sein darf und dass das Gegenüber damit respektvoll umgeht. Und ich glaube schon auch, dass das Thema natürlich auch dazu einlädt, da sozusagen respektvoll miteinander umzugehen. Und ich glaube aber auch, dass wenn jetzt einzelne Menschen kommen, die vielleicht besonders vulnerabel sind in dem Moment, und das passiert ganz oft bei dem Thema, dass natürlich eigenes Erlebtes vielleicht auch nochmal hochkommt, wenn ich das so salopp formulieren kann, dass wir da sozusagen souverän genug sind oder erfahren genug sind, auch mit den Leuten dann irgendwie ihren Raum zu geben und dass man vielleicht dann auch flexibel reagieren kann. Deswegen ist auch unsere Idee, dass wir zumindest am Anfang keine 200 Teilnehmenden haben wollen, sondern eher einen überschaubaren Rahmen haben wollen, dass man tatsächlich auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, die ja wahrscheinlich an diesem Abend vielleicht auch sich zeigen werden, gut eingehen kann.
Ja, also ich denke schon auch, also mich hat die Frage jetzt gerade insofern über, also ich habe da jetzt gute Antwort, danke, aber ich habe jetzt gerade so stammeln angefangen, aber tatsächlich mache ich mir da auch keine Sorgen, weil ich denke, wir können das auch gut halten, weil wir auch wirklich Erfahrung haben.
Ja.
Und der Rest wird sich zeigen. Aber ich mache mir da auch wirklich keine Sorgen, weil ich denke wirklich, dass es so ein Thema ist.
Für wen ist denn der Abend gedacht und für wen vielleicht auch eher nicht? Oder nur mit Begleitung oder sich, ne, ich weiß ja nicht.
Also ich würde sagen, da gibt es keine Begrenzung. Ich denke,
genau, ich würde auch sagen, also wir wünschen uns das Ganze möglichst inklusiv, also viele verschiedene Individuen sozusagen, die miteinander ins Gespräch kommen. Wie gesagt, eben Leute, die vielleicht ihre Erfahrungen mitbringen, und eigentlich haben wir ja alle Erfahrungen dazu. Die Frage ist ja immer nur, wie bewusst sind uns die vielleicht im Moment, und vielleicht kommt auch jemand, wo eine Verlusterfahrung oder ein Sterbefall irgendwie ganz nah und präsent ist. Und vielleicht kommt jemand, der sich bisher nur theoretisch mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt hat. Und ich würde sagen, alles davon ist okay und fein und darf sein. Und wir würden uns wünschen, möglichst viele Menschen anzusprechen zwischen, was weiß ich, sag ich mal, ganz jung und ganz alt. Auch da gibt es irgendwie nichts, wo wir die Grenze setzen wollen.
Also ich fände es persönlich auch schön, wenn zum Beispiel sich Kulturen mischen würden. Also haben sich aber immerhin schon mal 4 Männer angemeldet.
Okay. Ja. Okay.
Die Kulturen mischen sich.
Also wobei das jetzt nicht die Antwort auf deine Frage war, aber.
Ja, ja. Doch, schon auch. Ne? Also, das ist doch okay. Ihr habt mir im Vorfeld so ein paar Fragen geschickt und eine davon war, wie möchte ich mich verabschieden und von wem? Warum ist denn das eine wichtige Frage?
Also ich glaube auch aus meiner Erfahrung, dass es total wichtig ist, dass man keine Riesenschleifen mehr aufhat, wenn man gehen muss. Ich meine, letztlich weiß ich nicht, wie das ist, wenn man stirbt, aber ich persönlich stecke gerade zum Beispiel in einem totalen Übergang und es wird einfacher, seit ich die Schleifen schließe, mich eben von vielen Dingen verabschiedet habe und das bewusst gemacht habe, und plötzlich wird der Übergang leichter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es ich kann mir das vorstellen, dass es im Sterben, beim Sterben, wenn es um den Tod geht, auch so ist. Und eben halt auch dieses, ich kann mir auch vorstellen, dass einem das umtreibt, vielleicht, wenn man auch nicht mehr richtig sprechen kann. Ja, weil es kann ja auch passieren, dass man das Gefühl hat, man hätte gern noch mal irgendwas gesagt oder eben sich irgendwann irgendwas bereinigt oder so. Also ich halt, das ist was, ich denke, das ist was ziemlich Wichtiges. Nur, man hat natürlich nicht immer die Zeit, sich vorzubereiten, weil ja nicht immer das so ist, dass man irgendwas, eine lange Krankheit vorausgeht oder dass man irgendwie ein langes Leben hat. So. Deswegen ist natürlich auch total wichtig, finde ich, dass man sich das bewusst macht, ob da noch eine Schleife offen ist mit jemandem. Die Frage stelle ich mir auch immer wieder, aber dann denke ich mir, ich habe da schon so Dinge offen, die möchte ich jetzt im Moment aber noch nicht klären, tatsächlich. Ja. Mhm.
Was sind denn Dinge, die Menschen am Lebensende häufig noch beschäftigt, aus deiner Perspektive, Conny?
Spannenderweise die Themen, die du vorher schon, bevor wir hier angefangen haben, erwähnt hast, nämlich tatsächlich die Themen Schuld und Scham. Ich bin immer wieder auch überrascht und berührt, wie viele Menschen sehr wohl dieses Gefühl haben, da gibt es vielleicht noch eine Person oder vielleicht auch mehrere Personen, bei denen muss ich mich nochmal entschuldigen oder denen habe ich Unrecht getan irgendwann mal in meinem Leben. Und manchmal kann man zumindest das Gefühl kriegen, dass das die Menschen an so einem friedlichen, in Anführungszeichen, Sterben tatsächlich so ein bisschen hindert, bevor diese Dinge nicht erledigt sind oder die Schleifen nicht gezogen sind. Das finde ich ganz spannend und es hat natürlich auch viel sozusagen mit, wie gesagt, mit meiner eigenen Fantasie damit zu tun, was ist für mich ein schöner Tod, was wäre für mich ein würdevolles Sterben, und da gibt es ja ganz unterschiedliche Fantasien, ne? Und das sind, und schon auch diese Themen, was ist mit Menschen, die mir wichtig sind, und damit, ne, also alles, was Familie ist, aber natürlich vielleicht auch weg von so klassischen Familienkonstellationen zu sehr guten Freunden oder so. Manchmal sind es aber tatsächlich auch Haustiere, die extrem wichtig sind, also wer soll an meiner Seite sein und wer nicht, und wann immer ich mich mit Menschen darüber unterhalten habe, genau, was ist denn sozusagen wichtig in den letzten Wochen und Tagen und Stunden, sind es eigentlich immer die Beziehungen zu anderen Personen, die tragfähig sind und die wichtig sind und nicht irgendwas anderes, dem wir manchmal im Leben so hinterherjagen.
Habt ihr da schon erlebt, dass Leute, weil du es jetzt gerade als Beispiel gebracht hast, sich dann tatsächlich nochmal aktiv bei Leuten entschuldigen? Ich habe da jetzt so, ich habe da jetzt irgendwie so ein Bild im Kopf, ja, vor 50 Jahren bei der Person XY habe ich ABC irgendwie gemacht und das hat mich nie losgelassen und jetzt rufe ich die nochmal an. So passieren solche Sachen? Machen Leute das?
Ja, das machen Leute tatsächlich, wobei man auch sagen muss, man muss sich, glaube ich, ein bisschen von der Idee auch verabschieden, dass am Lebensende immer alle Friede, Freude, Eierkuchen, ne, gemeinsam am Sterbebett sitzen. Das ist vielleicht eher die Fantasie der begleitenden Professionellen oder so. Und es gibt die Menschen, die das schaffen und für die das auch noch ein wichtiges Bedürfnis ist. Und es gibt die anderen, die das zwar sozusagen mit sich rumtragen, aber die nicht mehr zwingend aktiv werden oder so. Und vielleicht auch manchmal gar nicht mehr aktiv werden können, weil sie dafür schon zu schwach oder so sind. Aber da gibt es tatsächlich auch die ganze Bandbreite an Reaktionen und Verhaltensweisen und oh, sollte ich doch nochmal oder nee, brauche ich nicht mehr oder das ist auch okay so.
Noch so eine andere Frage von euch, die ihr mir geschickt habt, ist, wie möchte ich in Erinnerung bleiben? Das klingt erstmal einfach, aber ich glaube, da steckt schon auch eine heftige Tiefe drin. Was kann denn so eine Frage bei Menschen auslösen? Habt ihr da schon Erfahrung gemacht? Ach so, ein kleiner Einschub, falls jemand einen Hund im Hintergrund hört. Der ist wahrscheinlich gerade im Treppenhaus draußen von deinen Nachbarn oder so.
Ich habe mich gerade tatsächlich auch gefragt, wer bellt denn hier
in mein Ohr? Niemand von uns drei auf jeden Fall. Ich kann hier zwar so doofe Sounds einspielen, aber kein Hund. ja, genau, wieder zurück zum Thema. Also wie möchte ich in Erinnerung bleiben?
Ich habe mich offen gestanden mit dieser Frage noch überhaupt nicht beschäftigt.
Ah, okay.
Ich fand, die klang einfach gut.
Ah, und die wollt ihr dann halt besprechen. Ja, ist auch eine gute Antwort.
Und es ist tatsächlich so, nicht alle Fragen, die wir da gestellt haben, zumindest kann ich für mich sprechen, habe ich selber für mich schon total durch.
Okay.
Aber ich habe ja auch selber Lust auf den Gesprächsabend.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst, ich habe ja selber Lust auf Tod.
Wer weiß.
Okay, gut.
Ich gehe davon aus, dass am 28.05. alle wieder schön nach Hause gehen nach unserem hoffentlich tollen Abend.
Ach so, es gibt kein Pilzgericht.
Was würdet ihr denn Menschen raten, die sagen, ich möchte mich mit dem Tod beschäftigen, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll?
Der soll einfach, der oder die am 28. Zu unserer Gesprächsrunde kommen.
Okay.
Guter Anfang. Und ansonsten, es gibt total viele Bücher, zum Beispiel.
Und Buch ist ja irgendwie dann vielleicht auch gut, stelle ich mir vor, weil das kann ich erstmal mit mir alleine ausmachen. Oder auch nicht, weil ich kann es ja auch mit jemandem zusammenlesen.
Und ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, um was es geht, wenn man sich damit beschäftigen will. Wenn es tatsächlich direkt um Krankheit, Sterben geht, dann kann man sich ja an Beratungsstellen wenden und ansonsten der Tod ist ja auch sehr spirituell.
Ich dachte auch gerade, also es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Medien sozusagen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also ich selber würde auch immer zum Buch greifen, aber mir fallen auch irgendwie ganz viele Filme zum Thema ein. Oder eben, also will ich was ganz Praktisches wissen und gehe vielleicht zum Vortrag. Also auch da würde ich vielleicht nochmal hinweisen auf die Hospizgruppen in Ravensburg und Weingarten, die auch immer ein spannendes Programm haben zu allen möglichen Themen rund um Krankheit, Tod und Sterben zum Beispiel. Aber auch, glaube ich, eben, also was ist mit meiner Spiritualität, ist vielleicht eine Kirche oder meine Religion oder was auch immer das ist, gibt es da jemand, mit dem ich drüber sprechen kann? Also auch da ist es ja so, dass irgendwie die Religionen sich schon auch tiefergehend mit diesen Themen beschäftigen. Und ich würde ja auch sagen, also das, was wir am 28.05. anbieten, das kann man ja durchaus auch mal mit seiner Familie, mit seinen Freunden machen. Also überhaupt diese Themen mal zu vorsichtig vielleicht zu besprechen, sich anzunähern, eben mit diesen Fragen, was will ich denn eigentlich für mich? Also bei mir in der Familie war es so, als ich mich mit meinen Geschwistern unterhalten habe über dieses Thema, was glauben wir denn oder was hat jeder und jede von uns für eine Vorstellung, wie will ich beerdigt werden? Also schon allein das, will ich eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung und brauch's für mich einen Platz auf dem Friedhof, der schön mit Blumen geschmückt ist als Erinnerungsort, Oder kann ich mich ohne einen speziellen Ort an andere Menschen erinnern? Also was brauchst du dafür? Solche Dinge, finde ich, kann man, da darf man sich auch schon rantrauen. Und spätestens, wenn man im Freundes- und Familienkreis sozusagen mit dem Todesfall konfrontiert ist, sind das ja auch Themen, die aufploppen. Und dann wird meistens drüber gesprochen, aber häufig eben nicht im Vorwege, wo es vielleicht alles auch ein bisschen entspannter zu besprechen wäre und vielleicht auch manchmal mit, naja, mit weniger Emotionen, glaube ich nicht, weil das ist ein emotionales Thema, aber vielleicht einfach mit mehr Zeit und mit mehr Ruhe und auch ein bisschen mehr Leichtigkeit.
Da fällt mir gerade ein, apropos Leichtigkeit, da hinten ist mein Schlüsselanhänger, mein Schlüsselbund, ja. Also der ist da halt da hinten, ich erzähle es euch einfach kurz, was da dran hängt. Da hängt nämlich ein Schlüsselanhänger dran und den habe ich letztes Jahr mitgenommen bei dieser Messe und ich habe tatsächlich noch nicht geschafft, da reinzugucken. Da war so ein Stand mit, ich glaube, 3 jungen Mädels, wenn ich es richtig im Kopf habe, und die haben einen TikTok-Kanal und die machen kleine Clips zum Thema Tod. Mehr kann ich jetzt gar nicht drüber sagen, weil ich noch gar nicht reingeguckt habe, was ich aber nachher machen werde.
In den Schlüsselanhänger.
Ja, genau, da werde ich nachher reinstarren, schauen, was passiert. Aber eben nur so apropos, wo kann ich mich informieren? Auf TikTok
zum okay, Beispiel. Das Thema Tod findet auch in nicht-sozialen Medien statt. genau. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen, das macht ja diesen Podcast vielleicht auch aus, diese hyperlokale Ravensburg-Perspektive so ein bisschen einzunehmen. Und mir kam da so ein Gedanke, Ravensburg wächst ja an und für sich. Und das heißt, viele Menschen ziehen auch neu hierher. Dann haben die nicht unbedingt immer so ein enges soziales Umfeld. Ne? Die sind hier nicht unbedingt verwurzelt. Die müssen jetzt nicht einsam sein, aber wenn es dann so ans Eingemachte geht oder wenn auch in dem Fall Tod vielleicht mal relativ spontan kommt oder so, dann hast du eben kein Netz. Und was glaubt ihr, wie können wir dann hier als Stadtgesellschaft dafür sorgen, dass Menschen in Krisen, in Krankheit, in Trauer oder eben auch am Lebensende halt nicht alleine bleiben? Was können wir denn hier so vor Ort konkret tun oder was würden da vielleicht auch schon getan?
Wow, da hast du jetzt aber viel in einen
Ach so.
Hut gepackt.
Ich habe gedacht, das wäre so ein stringenter Gedanke gewesen.
Also, ich glaube, Einsamkeit an sich ist schon ein Riesenthema.
Ja, das meinte ich jetzt gar nicht, ne? Sondern ich meine tatsächlich so das Sterben selber.
Also ich glaube, was wir als Stadt oder Gemeinde oder Gemeinschaft tun könnten, ist erstmal, dass jede und jeder bei sich selber anfängt und vielleicht auch seine eigene Scheu überwindet. Und wenn ich weiß, dass von meiner Nachbarin gerade der Mann gestorben ist, dass ich mich einfach traue, diese Person anzusprechen. Ich glaube, ganz häufig passieren diese Gespräche nicht aus dieser großen Angst raus, irgendwas falsch zu sagen. Also ich habe das selber erlebt beim Todesfall in meiner Familie. Da wusste ich ganz genau, mein Gegenüber weiß das. Und die Leute haben mich nicht drauf angesprochen, weil sie, glaube ich, überfordert waren mit der Situation. Und ich denke mir, ja, aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass vielleicht sozusagen am Schluss alle weinen oder so, aber das ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Das ist ja vollkommen der Situation angemessen. Und dann kann ich ja auch, also wenn Claudia weint, kann ich ja sozusagen, also ich werde sie nicht trösten können, weil es was Untröstbares ist, aber ich kann versuchen, so, und wenn es nur 5 Minuten sind, 5 Minuten für Claudia da zu sein. Und das, finde ich, könnte schon mal jede und jeder Einzelne machen. Und ich glaube auch, wir brauchen eben wieder diese Kultur hin zu mehr sozusagen, der Tod gehört zum Leben dazu und wie können wir das integrieren und eben sowas wie Hospizinitiativen und so zu unterstützen. Ich fände es auch eine schöne Idee, wenn wir das interkulturell und interreligiös irgendwie noch mal ein bisschen besser hinkriegen würden in Ravensburg. Es gibt ja viele unterschiedliche religiöse Gemeinden. Und natürlich haben vielleicht alle so ein bisschen eine andere Idee, was ist gutes Sterben in Anführungszeichen, aber wie kann man da auch sozusagen übergreifend arbeiten und das machen ja auch viele schon und ich glaube tatsächlich, dass es durchaus viele Angebote gibt, ich sage jetzt mal nochmal Hospizvereine und sowas.
Trauercafés.
Genau, Trauercafés gibt es, wo jeder eigentlich hingehen kann.
Was ist denn ein Trauercafé, sorry, wenn ich da kurz einhake.
Macht nichts, ist ein meistens offenes Angebot, wo eben trauernde Menschen hingehen können, wo sie andere trauernde Menschen treffen, wo man einfach auch drüber sprechen kann, wie geht's mir gerade, was ist vielleicht gerade besonders herausfordernd in meiner jetzigen Situation. Und das Schöne ist dadurch, dass die Menschen, ohne dass sie sich meistens vorher großartig kennen, ja genau wissen, ah, Claudia, ist es in einer ähnlichen Situation wie ich, dann ist meistens schon sozusagen so ein Grundcommitment irgendwie da oder eine Beziehung da, dass ich mich vielleicht auch traue, Sachen anzusprechen, die ich bei anderen Menschen nicht anspreche, weil Trauernde erleben, das finde ich auch relativ häufig, dass sozusagen die Menschen drumherum ja relativ schnell wieder in den normalen Alltag sozusagen kommen und sie als trauernde Person ja aber überhaupt nicht, weil ja sich alles verändert hat in den meisten Fällen. Und dann auch da wieder so einen geschützten Rahmen zu finden, wo man über sich und seine Trauer reden kann. Gibt es bei den Hospizvereinen, ganz häufig aber auch an Kirchengemeinden angebunden, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ja.
Was wünscht ihr euch denn für euren ersten Gesprächsabend zum schönen Tod?
Ich würde mir wünschen, dass Menschen nach Hause gehen und wirklich was mitnehmen konnten und es weitertragen, eben, dass es vielleicht ein bisschen einfacher wird, über den Tod zu sprechen. Ich weiß von ein paar, die sagen, haben sie so noch nicht gemacht. Freuen sich darauf, da so eine Öffnung zu kriegen, und ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen weitergetragen wird, tatsächlich, weil ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist, irgendwie das, was Conny gerade auch angesprochen hat, dieses irgendwie, was man als Einzelner machen kann, ist, wenn man das mitkriegt, eben einfach da sein, aber ich glaube, da liegt eine ziemliche Herausforderung, weil viele, inklusive bei mir selber, man hat immer so das Gefühl, ich muss jetzt gleich in Aktionismus ausbrechen, ich muss jetzt irgendwas tun oder ich muss unterstützen, ich muss den Schmerz nehmen oder sowas, aber oft reicht es ja schon mal, das überhaupt zu benennen, das anzusprechen und da zu sein. Und das muss man allerdings auch selber erstmal aushalten können, das einfach nur da sein. Aber überhaupt, dass man schon mal so weit kommt, braucht es ja auch ein bisschen eine Öffnung, wenn die Tür noch ganz zu ist. So, deswegen würde ich mir wünschen, dass die Tür ein bisschen aufgeht, genau. Um mal bildlich zu sprechen.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass die Menschen vielleicht auch im bildlichen Sinne irgendwie für sich so eine kleine Saat, eine kleine Pflanze mit nach Hause nehmen, wo sie merken, ah ja, das ist vielleicht sozusagen ein Aspekt, mit dem möchte ich mich ein bisschen tiefergehender beschäftigen, darüber möchte ich mit meinem Mann, mit meiner Partnerin, mit meiner Freundin, meinen Kindern sprechen, und dass das sich so ein bisschen weiter verbreitet.
Okay. Ich habe mit einer Arbeitskollegin darüber gesprochen, dass ich jetzt hier den Podcast mit euch aufzeichne. Und dann hat die zu mir gesagt, ah ja, das ist spannend. Meine Mutter war bei einem Letzte-Hilfe-Kurs.
Oh, ein Letzte-Hilfe-Kurs?
Ja. Ja. Und Conny nickt schon so direkt. Was ist denn das?
Conny nickt direkt und sagt, das ist eine super Sache. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz niedrigschwelliges Angebot für, da sind wir wieder bei Ravensburg sozusagen, für alle Menschen, so, die irgendwo leben, wo einem ganz kompakt an einem kurzen Vormittag oder Nachmittag sozusagen analog zur Ersten Hilfe ganz niedrigschwellig beigebracht wird, was kann ich denn als Conny tun, wenn, was weiß ich, eine Freundin schwer krank ist und stirbt, wenn meine Oma stirbt, wenn meine Mutter stirbt, wenn mein Partner stirbt, so ganz einfache sozusagen Hinweise oder tatsächlich auch Tätigkeiten, die man ausführen kann, um die sterbende Person zu unterstützen, weil es ja häufig tatsächlich auch Berührungsängste im wahrsten Sinne des Wortes gibt, dass man denkt, man kann wahnsinnig viel falsch machen, und natürlich kann man auch was falsch machen, aber man kann auch ganz viel richtig machen und Menschen vielleicht so ein bisschen den letzten Weg leichter machen oder nicht noch schwerer, als er vielleicht eh schon ist. Und sind super Kurse, die gibt es ganz oft auch angeboten, auch von den Hospizvereinen zum Beispiel, oder manchmal auch von der VHS oder so, wo jeder hingehen kann und jeder sich sozusagen ein bisschen Wissen aneignen kann.
Okay, Letzte-Hilfe-Kurse, ja, ist mir hängen geblieben auf jeden Fall. Und dann ist mir noch sowas untergekommen, jetzt bei der Recherche natürlich so ein bisschen dieses Thema Patientenverfügung, haben meine Eltern mir auch schon öfter gesagt, hast du das? Nee, so, nee, habe ich nicht.
Dann wird es Zeit.
Und Vorsorge und so, was muss man denn da klären, wann, wie, wo? Und kann man das auch irgendwie machen, ohne sich die ganze Zeit damit so schwer auseinanderzusetzen?
Es gibt Kurse.
Cool. Oh Gott, es wird ja immer mehr.
Nein, Abende, Infoabende.
Ah, ganze Nächte.
Ja. Ne, ambulante Hospizvereine, da gibt es Infoabende, beziehungsweise ich glaube eineinhalb Stunden, genau. Zwei Stunden.
Manchmal auch an Krankenhäusern, also sicher auch an der OSK und so. Großes Thema, damit könnten wir wahrscheinlich noch
einen Podcast.
Genau.
Okay, ich verstehe.
Finde ich aber persönlich total wichtig, weil es eben wieder um dieses geht, was will ich an meinem Lebensende und was will ich zum Beispiel auch, wenn ich schwer krank bin und nicht in der Lage bin, mich verbal zu artikulieren. Also ne, wenn ich jetzt draußen auf der Straße von einem LKW überfahren werde, was sollen die überhaupt mit mir machen? Soll alles gemacht werden? Soll irgendwie nur abgestuft was gemacht werden oder so? Da haben Menschen manchmal so ganz grobe Ideen, was sie haben wollen und was nicht, aber da geht es eben, das sozusagen ein bisschen detaillierter runterzubrechen, und es ist eine unglaubliche Hilfe, wenn man sowas hat, für sozusagen behandelnde Ärztinnen und Behandlungsteams, weil je mehr da drin steht, auch über meine persönlichen Werte, desto eher können die rausfinden, ne, was ist denn Fabian für ein Mensch, was ist prägend für den, was hat er für Werte, um dann rauszufinden, ist das, was wir da tun, tatsächlich im Sinne von Fabian oder hätte er sich was ganz anderes vorgestellt.
Okay, das heißt
es. Heißt aber auch wieder sozusagen, also eine Patientenverfügung wäre, ich verschriftliche zum Beispiel, was ich zum Beispiel am Lebensende will oder nicht will. Möchte ich nochmal reanimiert werden, solche Sachen oder nicht? Und eine Vorsorgevollmacht ist, ich suche mir eine Person raus, die für mich entscheiden soll, in meinem Sinne, das ist das Wichtige, wenn ich nicht mehr selber für mich entscheiden kann. Und ganz häufig ist es so, dass Ehepartner oder überhaupt Partnerinnen sozusagen einander wählen. Manchmal ist das aber, glaube ich, gar nicht sozusagen zu empfehlenswert, weil natürlich die wichtigste Person in meinem Leben will ja nicht zwingend sozusagen, dass ich sterbe, und hat eine eigene Agenda und eigene Bedürfnisse und kann die dann tatsächlich meine Wünsche umsetzen, oder hat die dann ein schlechtes Gewissen, und dann sind wir wieder bei Schuld und Scham und solchen Geschichten.
Okay, ich merke, es ist auf jeden Fall nochmal ein ganz neues Thema und
gut, dass wir drüber gesprochen haben, weil meine liegt nämlich da hinten auf meinem Stapel. Habe ich mit meiner Schwester zusammen durchgemacht, auch mit der Vorsorgevollmacht. Ich muss nur unterschreiben. Und ich muss nur ein Ding ausfüllen, die liegt da aber auch schon seit einem Dreivierteljahr. Also ich habe heute Abend noch zu tun mit meinen Schlüsselanhänger anstarren und die Unterschrift setzen.
Eine abschließende Frage. Hat die Beschäftigung mit dem Tod euch lebensfroher gemacht?
Ja, unbedingt.
Nee.
Spannend. Warum haust du da direkt so ein fettes Ja raus?
Weil ich wirklich unglaublich viel von den Menschen mitgenommen habe, die ich ein Stück sozusagen begleiten durfte. Und da bin ich wieder bei diesen kleinen Momenten, die so wichtig sind für unsere Leben, und dass man die genießen soll im Hier und Jetzt. Und das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es sich eigentlich selten lohnt, was wahnsinnig lang aufzuschieben, sondern wenn du irgendwas machen willst, dann mach's jetzt. Und deswegen würde ich sehr wohl sagen, bin ich lebensfroher, und ich kann das total genießen und weiß auch, was das für ein Privileg ist, dass ich hier zu sitzen kann und reden kann und selbstständig nach Hause gehen kann und.
Ja, das finde ich voll schön.
Das war's für heute bei Richtig Gutes Zeug. Euch vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, und ein großes Dankeschön geht natürlich auch an meine Gäste Claudia Casaganda und Conny Lavatsch für das offene Gespräch, euren Mut und ein Thema in die Mitte unsere Gesellschaft zu holen, das uns alle betrifft, aber manchmal vielleicht ein bisschen Angst, Scham und behaftet ist und irgendwie im Hintergrund stattfindet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns total gerne an hallo@kapuziner.info. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Conny, Claudi, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.